Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, einen schönen guten Tag.
It is my honor to declare the 78th Festival of Dukhan to be officially open!
Ja, so klang es am Dienstagabend hier in Cannes. Regisseur Quentin Tarantino hat auf recht spektakuläre Art und Weise die 78. internationalen Filmfestspiele eröffnet. Und zwar nachdem Robert De Niro seine goldene Ehrenpalme in Empfang genommen und Leonardo DiCaprio eine Laudatio gehalten hatte und derweil die Jury unter Jurypräsidentin Juliette Binoche zuhörte. Seitdem ging es ziemlich genau so weiter mit der Star Power. Gestern waren Joaquin Phoenix und Emma Stone auf dem roten Teppich. Heute Abend werden es Robert Pattinson und Jennifer Lawrence sein. Vollbild kommt heute live von der Croisette aus dem Palais du Festival und es geht hier um Glitter und Glamour und Stars, um die Politik beim Festival und auch um die für Cannes durchaus zahlreichen deutschen Filme im Programm in diesem Jahr. Zum ersten Mal seit Jahren hat ein deutscher Film die Chance, die Goldene Palme hier in Cannes zu gewinnen. Die Berliner Regisseurin Mascha Schelinski ist mit ihrem Film In die Sonne schauen im Wettbewerb zu Gast. Der Film erzählt von vier Mädchen aus unterschiedlichen Epochen, die auf demselben unwirtlichen Bauernhof in der Altmark leben. Und ihre Geschichten sind miteinander verwoben auf impressionistische und auch sehr komplexe Art und Weise. Mit dabei sind unter anderem Lena Ozendowski als aufmüpfiges Kind einer Bauernfamilie in den 80er Jahren und Luise Heyer als Mutter einer Familie, die nach der Jahrtausendwende von Berlin aufs Land zieht. Ich freue mich, dass die Regisseurin des Films zwischen ihren vielen Terminen Zeit gefunden hat, hier ins Studio zu kommen. Guten Tag, Mascha Schelinski.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Es ist ihr zweiter Film nach Die Tochter, der bei der Berlinale Premiere hatte, In die Sonne schauen, hatte nun hier am Anfang des Festivals in Cannes Premiere, hat teilweise grandiose Kritiken bekommen und sie werden von Termin zu Termin gereicht. Wir haben eben schon so ein bisschen vorher darüber geredet. Wie haben Sie die letzten Tage wahrgenommen?
Es war surreal. Ich bin da einfach so durchgeflogen. Ich glaube, ich werde erst in ein paar Wochen realisieren, was das alles bedeutet. Es kommt mir ein bisschen vor wie beim Drehen, dass man abends eigentlich nicht mehr weiß, wie der Tag begonnen hat, ja.
Sprechen wir über Ihren Film. Wie ich schon sagte, der Film spielt in einem Hof oder auf einem Hof in der Zeit zwischen so grob 1910 und 2020 mit ganz unterschiedlichen Menschen, Figuren, Leben, Lebensweisen. Woher kam das Interesse daran, welche Leben es vielleicht in einem Haus, in einem Hof schon gegeben haben kann? Welche Geschichten und Schicksale?
Also vor 5 Jahren begann dieser Schreibprozess von diesem Buch und war so eigentlich gar nicht geplant. Ich war mit meiner Co-Autorin Luise Peter zusammen auf diesem Hof, der dann später dieser Drehort wurde in der Altmark. Und eigentlich haben wir an ganz verschiedenen Stoffen gearbeitet und haben beim Prokrastinieren und abends beim Weintrinken aber irgendwie uns immer gefragt, was ist eigentlich hier passiert, weil dieses Haus 50 Jahre lang leer stand und alles unberührt war. Also man konnte wirklich durch dieses Haus laufen und hat noch die Möbel genauso stehen sehen, wie sie zuletzt verlassen worden sind. Und dann gab es eine Fotografie von diesem Hof von 1920, was recht ungewöhnlich war. Es war wie so ein Schnappschuss, weil 3 Frauen standen auf diesem Hof und haben direkt in die Kamera geschaut und uns damit direkt angeschaut. Und uns hat dieser Blick total berührt, weil dieser Hof einfach noch so unverändert aussah. Und da, wo dieser Heuwagen stand, stand jetzt unser Auto. Und wir haben uns unweigerlich gefragt, wer waren diese Frauen? Was ist ihnen passiert? Und diese Gleichzeitigkeit von Zeit, also diese Vorstellung, dass jemand an derselben Stelle was ganz Profanes tut und irgendjemand dort mal eine wirklich existenzielle Erfahrung vielleicht gehabt hat, ist eine Kindheitsfrage von mir, die ich mich immer gestellt habe, weil ich in so einer Berliner Altbauwohnung groß geworden bin, mich immer gefragt hat, was ist genau hier wohl gerade schon mal passiert?
Wer hat da schon mal gewohnt und was hat die Person gemacht? Der Film spielt auch wirklich dann an denselben Räumen, am selben Fluss, das Wasser spielt eine große Rolle und es geht eben auch sehr viel so um Erinnerungen, die sich über Generationen in den Körper und das Gedächtnis eingeschrieben hat. Da ist eine Figur, Alma zum Beispiel, die in den 1910er Jahren lebt, die entdeckt, dass sie nach ihrer verstorbenen Schwester benannt wurde, dann glaubt, dass das Gleiche sie jetzt ereilt. Angelika in den 1980er Jahren, die irgendwie ganz, ganz fröhlicher Mensch ist, aber auch irgendwo sowas komisch Selbstzerstörerisches hat. Nelly in der Gegenwart hat so Träume, von der Vergangenheit. Wie haben Sie die einzelnen Geschichten der jeweiligen Mädchen in den jeweiligen Jahrzehnten entwickelt? Also was war Ihnen in welchen Generationen wichtig?
Ja, wir haben gar nicht sozusagen von oben raufgeschaut auf diesen Stoff und uns gefragt, welche Figuren können es sein und welche Zeitstränge wollen wir erzählen. Es war eigentlich immer so, dass wenn wir versucht haben, eine Handlung zu konstruieren oder irgendeinen Plot, dass sich der Stoff komplett dagegen gewehrt hat, weil uns eigentlich am Anfang vor allen Dingen ganz feinstoffliche Fragen interessiert haben und nicht Figuren gleich im Vordergrund standen. Die haben sich eigentlich mehr aus den ja fast philosophischen Fragen, die wir uns gestellt haben, entwickelt. Und wir haben dann irgendwann begonnen, einfach alle Bilder, die in uns hochgestiegen sind, aufzuschreiben und mehr wie bei so einem Montageprozess diese Bilder aneinander zu heften und dann gemerkt, dass eigentlich schon Figuren in uns sind, die in den jeweiligen Zeiten. Und dann haben wir einfach geschaut, dass immer eine Generation übersprungen wird, weil wir gerne schauen wollten, was bleibt eben, was bleibt in den Körpern zurück und was bestimmt uns vielleicht aus der Zeit heraus, obwohl wir nicht wissen, was vorher passiert ist.
Ich frage vielleicht auch deswegen, weil eben Gewalt ein großes Thema ist, Gewalt, die den Mädchen widerfährt, aber auch den Mägden auf dem Bauernhof in den 1910er Jahren ist physische Gewalt, sexuelle Gewalt. Das war offensichtlich auch ein Thema, was Sie interessiert hat, oder? Und war die in unterschiedlichen Epochen dann Ihrer Wahrnehmung nach unterschiedlich?
Ja, total. Also wir haben uns natürlich irgendwie mit dem Thema transgenerationale Weitergabe von Traumata beschäftigt, sehr viel. Und festgestellt, dass ganz oft dabei Kriegsgeschehnisse im Vordergrund stehen, wenn man an dieses Thema denkt. Also wenn es so als Phänomen betrachtet wird. Wir wollten aber irgendwie reinschauen in diese ganz kleinen, leisen, inneren Beben der Figuren. Also was ist noch ein Trauma oder was, diese viel feinstofflicheren Sachen haben uns interessiert. Und in der Recherche sind wir dann auf sehr verstörende kleine Sätze gestoßen. Wir haben geschaut, was ist denn in 100 Jahren Leben dort in dieser Altmark passiert. Und wir haben nicht so viel Literatur gefunden, also so Zeitzeugenberichte oder so. Das war eigentlich das, was wir uns anschauen wollten. Wir haben ein Buch gefunden und was mehr so aus dem Blick einer Frau, die sich an ihre Kindheit erinnert und nach dem verlorenen Paradies der Kindheit sucht, geschildert war, in einem Plauderton fast mehr. Und da gab es plötzlich kleine Sätze, die uns verstört haben, zum Beispiel die Magd muss erst so gemacht werden, dass sie für die Männer ungefährlich ist. Oder eine Magd hat irgendwie gesagt, ich habe eigentlich ganz umsonst gelebt. Und wir sind dann mit der Recherche irgendwann an ein Ende gestoßen, aber haben gemerkt, überall sind diese Geheimnisse um diese Frauenschicksale. Und es sind gewaltvolle und dramatische und verstörende Dinge wahrscheinlich so geschehen. Und wir haben dann eigentlich versucht, mit den Figuren zusammen fast halluzinativ zu erkunden, was könnte da gewesen sein.
Und formal auch hat das hier ganz viele Leute unglaublich begeistert. Die Übergänge sind unglaublich inszeniert von den einzelnen Geschichten. Über den Klang, über ein Rauschen, über ein Knistern, über Motive. Also ein Film, der hier wirklich alle sehr, sehr begeistert hat. Und nun vielleicht eine Chance auf einen Preis hat. Wir werden schauen, der Wettbewerb läuft ja noch ein bisschen. Die Regisseurin Mascha Schelinski, ihr Film In die Sonne schauen, läuft hier im internationalen Wettbewerb in Cannes. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Ja, den deutschen Wettbewerbsbeitrag in Cannes dieses Jahr, über den haben wir gerade gesprochen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Filme hier in diesem Jahr, oder gar nicht natürlich eigentlich, von Fatih Akin und Christian Petzold. Und es stellt sich in diesem Jahr die Frage, ist das deutsche Kino nach all den Jahren des Fehlens endlich wieder zurück auf der großen internationalen Bühne? Und vor allem, wie kommen diese Geschichten hier in Cannes eigentlich an? Und darüber spreche ich mit meinen KollegInnen Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Hallo ihr beiden.
Kuckuck.
Hallo, bonjour.
Euch beide, wie nehmt ihr den Auftritt des deutschen Kinos hier in Cannes wahr nach so vielen Jahren Pause? Ist das ein gutes Zeichen?
Ja, würde ich sagen, oder?
Ja, es ist ein gutes Zeichen, kann aber auch ein bisschen Zufall sein. Oder dass diese drei Filme fertig waren. Und Fatih Akin ist ja nun auch mal ein Stammgast hier und die hofiert man gerne. Es könnte damit zusammenhängen. Und die drei letzten Filme von Christian Petzold sind französische Koproduktion. War vielleicht dann mal an der Zeit, dass er nicht auf der Berlinale seinen Film zeigt, sondern hier.
Ja, Zufall würde ich auch sagen. Aber ich denke auch, dass ein Bedürfnis nach diesen Filmen da ist. Das international grob. Man wartet auf den nächsten Petzold, nicht nur in Berlin, sondern eben auch außerhalb Deutschlands. Und ich glaube, das kann auch daran nicht vorbeikommen, diese Filme dann auch zu zeigen, nicht wahr? Ich glaube, dass da ein Bedürfnis groß genug ist nach diesen auch neuen Autorenfilmerinnen, wie wir gerade gehört haben, dass Cannes sagt, ja, diese Filme, die zeigen wir auch quer durchs Programm.
Ist ja interessant, dass Mascha Schelinskis Film ein zweiter Film im Wettbewerb lief. Die etablierten Regisseure Fatih Akin, Christian Petzold in ein Nebenrennen, klingt so ein bisschen despektierlich, aber eben nicht im internationalen Wettbewerb laufen. Wir haben gerade ja schon mit Mascha Schelinski gesprochen. War das aus eurer Sicht ein gelungener Auftakt?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also so sollte man erstmal gut ankommen. Der Film ist wirklich sehr beeindruckend. Natürlich spaltet er auch hier da. Es gibt Leute, die sagen, er ist ihnen zu geschlossen. Man kommt nicht richtig rein in diese Geschichte. Bei mir war das anders, weil ich habe hier einen rein sensorischen Film erlebt, ja, der gefühlt wird, der haptisch ist, ja, der aus vielen Materialien besteht. Blenden, du hast das ja gerade in dem Gespräch mit ihr nochmal besprochen. Und dieser sinnliche Eindruck, diese 2,5 Stunden weibliches Erinnerungsarchiv, das da aufgemacht wird, das hat mich schon sehr beeindruckt.
Ich würde auch sagen, dass der Film die Messlatte hier für den Wettbewerb schon mal ziemlich hoch gesetzt hat, weil es wirklich Kino ist. Und wir haben ja eine Regisseurin kennengelernt, also jeder Blick, jede Geste, jede Kameraperspektive, jede Lichtsetzung ist total durchdacht und trotzdem wirkt es nie konstruiert, sondern es dient ja so einer Wahrhaftigkeit, einer Wirklichkeit. Also ich war ganz nah in dem Erleben dieser 4 porträtierten Frauen drin.
Gestern hatte dann hier Fatih Akins Film Amrum Premiere, da geht es um die Geschichte seines Lehrers Haag Bohm, eine Geschichte, die das Ende der Kriegszeit 1945 auf Amrum erzählt ist. Was sind das für Bilder, die Akin hier gefunden hat?
Ja, das ist ja erstmal wieder die Geschichte aus der Perspektive eines Kindes, wie bei Chick, was ja Fatih Akin recht gut beherrscht, muss man sagen. Janning, ein Junge, der die letzten Kriegsmonate letztendlich auf Amrum erlebt, der da nicht wirklich dazugehört, er wird auch gehänselt in der Schule, er hat eine unfassbar linientreue Mutter, wirklich die Hitler verehrt und weint, als sie dann im Radio hört, dass der Führer gestorben ist. Und dieser Junge will eigentlich etwas ganz Liebes für seine Mama machen. Die hat Depressionen und sie will ein Butterbrot mit Honig haben. Und was er alles in Bewegung setzt, um ihr das letztendlich zu ermöglichen, ist unser Weg mit ihm in diese Insel. Und wir sehen, auch wenn diese Insel den Krieg nicht so erlebt, wie ganz Deutschland ihn erlebt, ist er dann doch mit Gewalt präsent, wie er Flora und Fauna einfängt. Ich weiß, es geht um das Töten einer Robbe, er nimmt Eier von einer Gans weg. Also es geht ja auch permanent um Leben, um Sterben und wie der Junge damit navigiert und letztendlich auch rausgeht dann aus dieser Kriegszeit, das steht im Zentrum dieses Films.
Ja, und die Optik ist ja auch ganz interessant. Man hätte jetzt sagen können, man dreht wie damals in der Zeit so grobkörnig mit Korn, aber die Bilder sind ja total klar, kristallklar und ich glaube, das ist auch bewusst gesetzt, damit so junge Menschen nicht sagen, oh, das ist ja so eine Es-war-einmal-Erzählung. Und ich finde, der Film hat, du hast das schon gesagt, mit Chick, der hat so eine ganz gute Mischung. Einerseits ist Amrum Abenteuerspielplatz, es ist ein bisschen Mark Twain und gleichzeitig ist aber eben auch viel deutsche Politik der damaligen und heutigen Zeit mit drin. Also die Mutter Nazi, aber die Tante durchaus links. Also das ist ja eine Zerrissenheit, die damals da war und die heute umso mehr noch da ist.
Und es ist Kino, nicht wahr? Also ich glaube, er hat sich am Western orientiert, diese großen Himmel, die er filmt, nicht wahr? Die Weiten. Das ist auch ein Regisseur, der sehr filmisch denkt. Deshalb passt Fatih Akin natürlich immer in das Konzept eines einer Sektion letztendlich. Cannes-Premiere ist nicht der Wettbewerb. Aber das war schon auch ein guter Auftritt für ihn, dachte ich mir.
Ja, und wie sich das Filmteam um Fatih Akin genau dieser Zeit nähert, das erzählt uns gleich eine Hauptdarstellerin des Films, nämlich Laura Tonke. Ich habe auf einer der vielen Dachterrassen hier in Cannes mit ihr gesprochen, während über uns Möwen und Hubschrauber flogen. Und Laura Tonke, die Nannings Mutter spielt, hat mir erstmal erzählt, wie sie die Premiere hier im großen Kinosaal mit 1100 Leuten erlebt hat.
Also sagen wir mal so, bei mir fing es schon an, allein in diesem wahnsinnig tollen Hotel Carlton zu sein und dort frühstücken zu gehen. Das hat mir eigentlich schon gereicht an Aufregung. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich saß morgens und da habe meinen Kaffee getrunken, aufs Meer geguckt und war so, oh mein Gott.
Wegen Cannes oder wegen des Hotels?
Wegen des Hotels in Cannes. Also die Mischung ist schon Wahnsinn. Und dann sind alle so nett natürlich. Ne? Mhm. Und ja, und ich hatte das Gefühl, es war eine Out-of-Body-Experience. Also ich habe mich die ganze Zeit von außen betrachtet. Ich schaffe es gar nicht zu sagen, ich habe bis jetzt noch nicht gemerkt, dass ich wirklich jetzt hier bin. So. Und es ist wirklich sehr, sehr aufregend. Und dass man mit einem Film hier eingeladen wird, ist wirklich ein Geschenk.
Welches Bild hatten Sie von Cannes als Festival? Ich meine, Sie waren zweimal schon
als Gast sozusagen hier, genau. Also das ist nämlich ein Riesenunterschied. Also ich war ja 2016 hier, als Maren Adet mit Tommy Erdmann hier war. Und als Außenstehender ist das ganz toll, weil ich halt die ganze Zeit so stolz auf meine Freundin war und die ganze Zeit Fotos gemacht und die ganze Zeit nur, man kann so die ganze Zeit so Luftsprünge machen und auch so gerührt sein davon. Und wenn man dann selber in der Situation ist, dann wie gesagt, dann verließ meine Seele den Körper und ich saß nur noch so da und war so. Und ich habe auch gemerkt, so auf Fotos, die ich jetzt so gegoogelt habe, ich gucke so ganz viel so rum, weil ich halt immer so gucke, was machen die anderen, weil ich so gar nicht so, ich, aber ja, es ist irgendwie schon toll. Und das rührt mich so oder das berührt mich so, zu sehen, wie sehr das Kino geliebt wird. Und ich glaube, das ist das, was in Deutschland, wie das halt manchmal so ist, manchmal kommt einem das so ein bisschen abhanden, dann hat man das Gefühl, es wird nur noch so produziert und Hauptsache Zuschauer, so. Und irgendwie hier fand ich das so wahnsinnig wertschätzend.
Die Leute haben es gefeiert und die Kritiken des Filmes sind total gut.
Habe ich noch nicht gelesen.
Also sie sind okay. Gut. Das ist ja dann auch nochmal ganz schön, weil man als Schauspielerin ja auch gar nicht unbedingt weiß, wie das Resultat dann aussieht. Ne? Und der Film basiert auf dem autobiografischen Roman von Haag Boom. Der Junge im Film, um den es geht, heißt Nanning und sie spielen die Mutter Hille, die kurz vor dem Kriegsende 1945 auf Amrum immer noch an den Endsieg glaubt. Wie bereitet man sich auf die Rolle einer überzeugten Nationalsozialistin vor?
Ja, das war interessant. Ich habe lange nicht gewusst, wo ich die Eingangstür zu meiner Figur finde. Also ich hatte richtig das Gefühl, ich tappe so im Dunkeln und habe die Türklinke nicht gefunden. Und irgendwann habe ich mir ein Buch bestellt, was witzigerweise letztes Jahr gerade neu rauskam. Und zwar ging es dort um 1933, glaube ich, wurden vor allen Dingen Hausfrauen dazu aufgefordert, einen Bericht zu schreiben, warum sie Hitler unterstützen und warum sie ihn so toll finden. Und diese glühenden Verehrerbriefe praktisch. Und das habe ich mir durchgelesen und das hat mir total geholfen. Also ich hatte das Gefühl, ja, die verehrt ihn richtig. Das ist eine wirklich wichtige Person für ihn. Es ist nicht der Nationalsozialismus, sondern es geht schon um die Figur auch. Eine Person, an der sie sich festhält und die ihr Sicherheit gibt. Und Macht kann ja auch anziehend sein. Und dann habe ich das so probiert über, was wäre das heute für mich? Und das hat nicht funktioniert. Aber durch dieses Buch, das war wirklich sehr interessant, weil da ist es ja noch völlig unverfälscht. Die Frauen hatten 33 ja noch nicht die ganzen Gräueltaten oder mussten sich nicht rechtfertigen. Und dieses Buch hat mir sehr geholfen.
Das Ganze spielt ja eben nun auf Amrum, so fernab vom Kriegsgeschehen eigentlich, vom Zentrum des Nationalsozialismus, also vom Zentrum der Macht in Berlin. Also es ist interessant so zu sehen, wie die Macht in einer so kleinen Community da funktioniert, wie die Ideologie funktioniert, wie die Machtverhältnisse und wie die sich ändern. Inwieweit ist es vielleicht auch so ein bisschen im Kleinen das Große beobachtet?
Absolut. Ich finde nicht nur im Kleinen das Große, sondern ich finde, es ist nicht nur zeitlich 45, sondern ich finde, es ist wirklich universell. Man kann ihn modern lesen, irgendwie, weil man kann Dinge wiedererkennen. Und wie auch sie innerhalb von einer Woche, in einer Minute kann sie die vorlaute Tessa, gespielt von Diane Kruger, noch verpfeifen. Eine Woche später verkauft ihr der Fleischer keine Wurst mehr. Ne? Also das
nach Kriegsende dann,
genau,
ne, wo
nach
ihre...
Kriegsende hat sie verliert komplett ihren Halt, ihren Wert. Nichts, was sie hat, hat mehr irgendeinen Wert. Ihr Bruder bringt sich um. Klar, plötzlich dreht sich die Welt einmal rum und man steht da und ist plötzlich die Böse. Also so ist es ja ist es meiner Figur ja gegangen. Mhm.
Ihre Figur ist ganz hart, ganz unbarmherzig. Haben Sie verstanden, woher diese Härte kommt?
Ich muss sagen, ich beschäftige mich wirklich schon seit Jahren mit dem Nationalsozialismus und mit der Frage, was
hat das mit den Kindern gemacht und was hat auch zum Beispiel so ein Erziehungsratgeber, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Harrer, mit diesen Müttern auch getan? Also was hat die Erziehung, oder ich meine, Hitler hat dieses Buch ja sehr verbreitet, weil durch diesen Erziehungsratgeber, in dem es eben hieß, also man lässt das Kind schreien und es darf sich nicht an Liebe gewöhnen, also sozusagen Liebe oder Zärtlichkeit war kein Wert. Und das finde ich eigentlich auch interessant, dass Hitler ein Interesse daran hatte, dass sozusagen sein Volk hart ausgebildet wird. Und auf der anderen Seite hat es, finde ich, einen kompletten Kontrast, weil die meisten Kinder, die wie eben Nanning in dem Film, von Frauen aufgezogen wurden und es gar keinen Mann mehr gab, also gar kein Vorbild, gar kein. Und die Männer, die dann zurückkamen, manchmal 2, 3, manchmal auch 10 Jahre später, waren hoch traumatisiert. Und ich glaube, das war mir ein Anliegen. Sie auf jeden Fall hart zu zeigen, auch so erbarmungslos, aber auch wirklich aus tiefster Überzeugung und eben auch damit zu erklären, was macht es mit einem ganzen Volk? Also diese ganzen Kinder sind ja jetzt so um die 70, 80 und hatten keine leichte Kindheit, aber nicht nur wegen dem Krieg, sondern eben auch teilweise dadurch, wie sie eben erzogen wurden und was ihnen jegliche Art von auch Empathie oder so abgesprochen wurde. Also so ein faschistischer Erziehungsstil, was macht es? Und was macht auch Faschismus mit jedem Einzelnen von uns? Also wie hart ist der Faschismus zu uns? Und wir stehen ja gerade überall auf der Welt an der Schwelle zu einer neuen Art von Faschismus und habe große Sorge und habe das Gefühl, lass uns unseren Kindern so viel Liebe wie möglich mitgeben, dann hat der Faschismus keine Chance.
Das sagt die Schauspielerin Laura Tonke. Sie spielt in Fatih Akins neuem Film Amrum, der hier in der Reihe Cannes Premiere läuft. Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Die Präsenz deutscher Filmschaffender in Cannes ist in diesem Jahr groß. Gestern hatte hier Amrum Premiere, der neue Film von Fatih Akin. Und heute ist Premiere von Christian Petzolds Miroir numéro 3. Es ist der 4. Kinofilm in Folge, in dem Christian Petzold mit Paula Bär zusammengearbeitet hat, nach Transit, Undine und seinem letzten Film Roter Himmel. Hier in Miroir numéro 3 spielt Paula Bär die Klavierstudentin Laura, die beim Ausflug ins Berliner Umland einen schweren Autounfall hat. Sie überlebt, hat nur eine kleine Schramme, ist aber innerlich aus der Bahn geworfen. Sie kommt im Haus einer Zeugin unter, Betty. Die beiden mögen sich von Anfang an. Laura bleibt und hilft dann im Garten, aber irgendetwas stimmt nicht. Es gibt etwas Dunkles im Sommer, über das keiner redet. Das ist die Ausgangslage. Weil Christian Petzold heute den ganzen Tag mit seiner Premiere beschäftigt ist, habe ich ihn vorher getroffen.
Fast alle ihre Filme hatten bisher auf der Berlinale Premiere. Jericho lief in Venedig. Die innere Sicherheit, die lief in der Semaine de la Critique, nachdem sie in Venedig Premiere hatte. Wie fühlt es sich an, jetzt in der Quinzaine Premiere zu haben mit deinem Film?
Erstmal freue ich mich darüber sehr. Dann hatte ich für einen ganz kurzen Moment ein ganz schlechtes Gewissen, weil als ich vor 25 Jahren in Cannes war, saß ich mit der Julia Hummer am Wasser für ein Interview mit, ich glaube, Viva. Und Jessica Schwarz war damals Viva-Moderatorin und führte dieses Interview. Und ich war so beeindruckt und überfordert von Cannes. Und dann werde ich manchmal so schnippisch, um meine Schwäche zu überspielen. Und dann fragte mich Jessica Schwarz dieselbe Frage, wie ist das jetzt hier so in Cannes? Und dann habe ich ihr, glaube ich, gesagt, das ist wie Grüne Woche am Meer. Und das war so doof von mir. Und ich habe mich so geschämt. Die hat sofort das Mikrofon weggenommen und nur noch mit Julia Hummer gesprochen. Und daran musste ich mich gerade erinnern, als sie mir ihre Frage gestellt haben.
Die Grüne Woche am Meer passt aber so ein bisschen. Es gibt ja diese Pavillons am Strand. Das hat ja auch so ein bisschen was von Messe, nur dass vielleicht jetzt nicht so viel Lebensmittel dargeboten werden. Kommen wir zu Ihrem Film. Am Anfang des Films sehen wir Paula Bärs Figur Laura an einem Fluss. Man fragt sich, ja, springt sie oder nicht? Gibt es hier eine Verbindung zu ihren anderen Filmen, also zum Beispiel zu Undine, dem Wasserwesen, zu Jella, die als Gespenst nach dem Unfall aus dem Wasser kam, zu Barbara, die über die Ostsee aus der DDR fliehen wollte? Gibt es eine Verbindung und welche Bedeutung hat der Fluss?
Ich hatte mal gelesen, warum auf vielen, vielen Gemälden immer Wasser zu sehen ist. Und es gibt in dem Melville Moby Dick, dann ganz am Anfang, schreibt der Ich-Erzähler, das ist ja der Überlebende, warum treibt es immer Menschen, wenn sie Probleme haben, zum Wasser? Als ob sie da Trost finden. Und vielleicht ist das Kino so ein Ort, so ein bisschen wie das Wasser selbst, wo man hingeht, wenn man Probleme hat. Also ich in Berlin, wenn ich abends nicht mehr weiter weiß, was ja manchmal vorkommt, dann gehe ich einfach ins Kino.
Alle Frauenfiguren, die ich schon erwähnt habe, die stehen ja auch irgendwie an der Schwelle. Also Laura jetzt in dem Film befindet sich in einer Art Vakuum nach dem Unfall, den sie überlebt hat. Immer wieder ist im Zusammenhang mit ihren Filmen von Gespensterfiguren die Rede. Können Sie mit dem Begriff Gespenster was anfangen?
Ja, ich habe ja sogar Filme nach Gespenster benannt. Ich finde ja, dass vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ein Kind war, wurde mein Vater arbeitslos. Und der hat 3 Jahre lang keine Arbeit gefunden. Und wir lebten in einem Reihenhaus in der Nähe von Wuppertal. Und in diesem Reihenhaus war eigentlich kein Zimmer vorgesehen für jemanden, der seine Arbeit verloren hat, also für den Mann in dem Fall. Und mein Vater wurde zu einem Gespenst, so sagte er das selber. Er lief durch dieses Haus als jemand, der keinen Ort mehr hat. Und später, als ich dann so viel im Kino war, dachte ich, sind nicht fast alle Kinofiguren Figuren, die gerade etwas verloren haben und nicht wissen, wo sie hingehören, dass sie umher torkeln. Frauen, Männer, die verlassen worden sind, die zurückgelassen worden sind, die ihre Arbeit verloren haben, die aus dem Gefängnis kommen. Ja, das sind alles Kinofiguren. Und so dachte ich, das Gespenst ist eigentlich die Kinofigur. Und zwar nicht das Gespenst, das uns Angst macht, das kann auch passieren, sondern das Gespenst auf der Suche nach Glück und Materialität, also wieder einen Körper zu haben, einen Ort zu haben. Und diese Suche nach Orten ist, finde ich, eine Kinosehnsucht. Und deshalb komme ich mit dem Wort Gespenster auch in meinen eigenen Filmen ganz gut klar.
Die Suche nach Orten. Hier ist es, dass Laura in das Haus von Betty kommt, eigentlich einer wildfremden Frau. Aber es ist so, als würden die sich kennen. Und fast auch so, als würde Laura angelockt werden. Und dann ist es so, als Laura einzieht, Betty erzählt ihr dann die Geschichte von Tom Sawyer und dem Weißen Zaun. Also inwiefern ist dieses einsame Haus in der Uckermark auch so ein bisschen ein Märchenhaus?
Ja, es ist ein Märchenhaus. Also wir hatten dann auch die Barbara Auer, die hier die Betty spielt, ein bisschen auch als die Dorfhexe bezeichnet, ne, die Kinder anlockt. Aber eigentlich war es so, wir haben ja in der Uckermark gedreht. Und auf der Suche nach dem Drehort fiel mir auf, dass so viele Berliner hier draußen sich Refugien gekauft haben. Und dann dachte ich an diese Tschechow-Geschichten von so jungen Paaren, die sich ein Haus kaufen und es renovieren oder Gutshof und errichten wollen. Und wenn es fertig ist, lassen sie schneiden. Und so dachte ich mir auch, dieses Haus ist das Haus, was einen Traum verkörpert, nämlich der Traum einer Familie. Und dieser Traum ist tragisch geendet. Und diese Tragik, die spürt man in diesem Haus. Und dieses Haus wird gerade wieder von den Protagonisten des Films wieder aufgebaut und bei dieser Arbeit begleitet der Film sie.
Genau, es war mal eine Familie. Wir beginnen mit der Betty, aber dann irgendwann kommt auch ihr, man weiß es nicht genau, Mann, Ex-Mann mit ins Leben, gespielt von Matthias Brandt. Barbara Auer, Matthias Brandt, mit den beiden haben sie auch schon im Polizeiruf gespielt. In dem war Brandt der Kriminalhauptkommissar, Barbara Auer die Kollegin. Und da lag immer so ein bisschen so eine Spannung zwischen den beiden in der Luft. Hier ist es ja fast so eine Vertrautheit, so eine Nähe. Warum haben Sie die beiden als Paar besetzt?
Ja, als ich das Drehbuch geschrieben habe, war mir von vornherein klar, dass die beiden alle Facetten, die man in einer Ehe haben kann, dass ich die mit den beiden durchspielen kann. Die waren beim Polizeiruf verliebt, sie haben sich gekränkt, sie trennen sich, sie kommen wieder zusammen. Und hier sind sie ein Paar, was durch den Verlust ihrer Tochter nicht mehr zusammen sein kann.
Also es gibt eine sehr, sehr tragische Geschichte. Das Interessante ist, dass der Film trotz aller Tragik eine Leichtigkeit hat. Er spielt im Sommer, aber es ist jetzt nicht so ein Sommer, wo die gleißende Sonne durch die Kornfelder weht, sondern das ist so ein besonderes Licht, was existiert. Sollte das Licht auch so ein bisschen so ein Gegengewicht sein zu der Geschichte? Und wie sollte dieser Sommer aussehen? Welche Stimmung sollte der haben?
Ich habe immer gedacht, ich habe extra den Film im Herbst gedreht, nicht um nicht auf die Berlinale zu müssen, sondern weil ich das Herbstlicht schön fand. Also das ist ja so, im Herbst zeigt er nochmal ein Sommer, zeigt nochmal all das, was er drauf hatte. Und so dachte ich mir, dass wir noch einmal im letzten Licht eines Jahres Menschen zusammenkommen. Danach wird es dunkel und finster, aber sie feiern noch einmal das Leben. So war mein Gedanke. Das andere, was mir wichtig war, war das größte Glück, was man doch haben kann, ist, wenn man jemanden kennenlernt und man sagt sich nur die Vornamen. Und es gibt ja diese Trottel auf Partys, die sofort sagen, was machst denn du so? Und dann ist alles, ist der Zauber schon weg. Die Paula Bär hat hier einen Unfall und sie wird von einer Frau, eben Barbara Auer, zu sich geholt und sie kümmert sich um sie und die fragt niemals. Und diese Freiheit, plötzlich mal ohne den Ballast der Biografie zu sein und das über mehrere Tage und das Leben nochmal neu zu erlernen, weil die Barbara Auer bringt ja alles bei. Tom Sawyer, wie man Zäune streicht, wie man Kräuter findet und isst, wie man ein Fahrrad repariert, all das wird ihr beigebracht. Und dieser Wunschtraum, aus der Geschichte auszusteigen und nochmal komplett ohne den Ballast der eigenen Biografie noch ein neues Leben zu bekommen, das ist ein bisschen auch hier bei uns in dem Film drin.
Wie Sie schon sagten, also die Figuren sind ja jetzt auch gar nicht psychologisch erklärt. Mich würde interessieren, der Film trägt einen französischen Titel, Miroir numéro 3. Es ist eine französische Koproduktion. Ihre Filme laufen ganz erfolgreich in Frankreich. Gibt es eine Nähe für Sie zum französischen Kino?
Ja, das Furchtbare ist, ich kann kein Wort Französisch. Wir hatten diese Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen, entweder Latein oder Französisch, neusprachliches Gymnasium. Und meine Eltern, wie gesagt, Kleinbürger, Reihenhaus, der Wunsch ist ja Arzt oder Anwalt. Und ich musste deshalb Latein machen, was ich bereue. Ich kann kein Wort Französisch. Ich kann nicht mal Mancherie richtig aussprechen.
Okay, ich stelle die Frage ein bisschen anders. Wie es der Zufall will, läuft heute Abend in Cannes der Film Nouvelle Vague von Richard Linklater. Da geht es ja um die Dreharbeiten zu Jean-Luc Godards Außer Atem. Welche Bedeutung hatte Godard in Ihrer Filmsozialisation?
Ich bin mehr als eine Generation später, aber man lebt im Grunde genommen von den Aufregungen, die andere Generationen vor einem hatten und kann die nachempfinden. Außer Atem, den hatte ich damals im Filmclub unterm Hallenbad gesehen. Da war ich 17 oder so oder 16 und ich wusste, dass der irgendwas auf den Kopf gestellt hat. Aber das war ja schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und in der Zeit gab es schon diese Schnitttechniken, diese kurzen, diese Blicke in die Kamera. Trotzdem spürte man, als man den Film sah, was da los war. Man darf nicht vergessen, die Geschichte war von Truffaut, da waren die noch befreundet. Und die Körperlichkeit von Belmondo ist immer noch sagenhaft, wenn man das sieht. Es hat ja schon mal ein Remake gegeben, Breathless mit Richard Gere, hat nicht funktioniert. Weil es fehlt etwas, und zwar die Atemlosigkeit des Films und die Atemlosigkeit von Belmondos Spiel. Der Film bedeutet mir viel, genauso viel wie Sie küssten und Sie schlugen ihn.
Von François Truffaut.
Ja, und bei beiden Filmen wird in die Kamera geguckt von den Protagonisten. Bei Sie küssten und Sie schlugen ihn ganz zum Schluss, wenn er am Meer ist, guckt er uns an und denkt, was wollt ihr von mir? Ihr wollt über mich urteilen, ich brauche euren Trost nicht, was mir fantastisch gefallen hat am französischen Kino. Und bei Belmondo in Außer Atem guckt er auch in die Kamera plötzlich und sagt, was soll ich denn machen, ich muss da runter. Ihr habt ihn abgeknallt, ja. Und zum Schluss schließt er sich selber die Augen. Das fand ich, das sind zwei Enden für Filme und das ist unglaublich toll gewesen.
Das heißt, wie bewusst arbeiten Sie in Ihren Filmen auch mit Zitaten? Wie viel Spaß macht Ihnen das? Also im jetzigen Film gibt es zum Beispiel am Anfang den Autounfall im Cabrio. Ist das ein Zitat aus Godards Die Verachtung oder ist das zu weit hergeholt?
Nee, das ist es nicht so weit hergeholt. Man kann ja nichts machen dagegen. Man muss ja dieser Welt hier, in der wir hier leben, die ja nicht die schönste ist. Zum Beispiel ein Autounfall, wenn man den auf YouTube anschaut. Autounfälle in Russland gibt es ja so tausende von den Dingern. Ja? Das ist ja das Hässlichste und Furchtbarste und Entsetzlichste, was man sich angucken kann. Aber man muss ja ein bisschen ein Bild machen. Und das rote Cabriolet in der Geschichte des Films, das gibt es ja nicht nur bei Le Mépris, das gibt es auch bei zum Beispiel Das Geheimnis der falschen Braut, auch mit Belmondo. Und die Catherine Deneuve möchte gerne ein kleines rotes Cabriolet. Und der Belmondo sagt, wir sind auf der Flucht, das ist so auffällig, das kaufen wir nicht. Und sie sagt, ich will ich aber. Und er sagt, nein, will ich aber, nein. Und dann Schnitt und dann sitzen die natürlich beide im roten Cabriolet. Und sie ist so glücklich und steht so auf und sie zieht sich ihre Bluse aus, sodass sie nackt ist. Und der entgegenkommende Verkehr knallt in die Bäume rein. Deswegen, das rote Cabriolet ist eine Reminiszenz, ist ein Zitat, aber es ist nicht eines, das seine Originale versucht auszubeuten.
Das sagt der Regisseur Christian Petzold. Sein neuer Film Miroir numéro 3 hat heute hier in Cannes Premiere in der Reihe Quinzaine des Cinéastes. Nach den starken deutschen Auftritten hier in Cannes werfen wir jetzt einen Blick auf das internationale Programm. Hollywood hat sich ja schon ganz zu Beginn gezeigt mit Tom Cruise und dem letzten Teil von Mission Impossible. Und ganz großartig auch Robert De Niro, der nicht nur seine Ehrenpalme entgegengenommen hat, sondern sich in einer Masterclass auch sehr kämpferisch gezeigt hat gegen den wachsenden Rechtspopulismus in der Welt.
As far as that happening, people have to stand up for what is right, because the tyranny of a few, who take over and control everybody else. But people have to have the right to make decisions collectively together.
Leute müssen aufstehen, sagt Robert De Niro, gegen die Tyrannei der wenigen. Das geht nur im Kollektiv. Er versteht nicht, sagt er weiter, warum die Menschen daran nicht glauben, also daran im Kollektiv zu kämpfen. Soweit also Robert De Niro. Jetzt wollen wir über die ersten Filme und Themen im Wettbewerb sprechen. Dazu sind meine KollegInnen Anke Lewicke und Patrick Wilinski noch wieder bei mir. Ganz allgemein gefragt, habt ihr denn schon Themen ausfindig gemacht, die sich durch die Filme ziehen, Motive, die sich wiederholen?
Ja, zwei interessanterweise. Das an den ersten Tagen, auch so quer durch die Sektion, ist mir aufgefallen, diese Erzählung, vor allem Frauenfiguren kommen aus der Stadt zurück ins Dorf oder ins Ländliche. Diese Gegenüberstellung Dorfbevölkerung, Stadtbevölkerung, dieses Austarieren von Moderne, auch gerne erzählt übrigens als Genrefilm, ne? Auch als Hexenvertreibung, fand ich ganz interessant. Und das zweite Thema, das sich jetzt so etablieren wird in den nächsten Tagen, wir haben ja schon ein paar Filme gesehen, das ist der Künstler, der vor der Maschinerie steht, die ihm nicht seine große Kunst gewährt. Also heute wird Jean-Luc Godard versuchen, einen Film zu drehen gegen alle möglichen Widerstände. Ich habe einen Film über einen Architekten gesehen, der das berühmte La Défense in Paris gebaut hat, gespielt von Klaas Beng. Und der soll für Mitterrand dieses große Gebäude bauen und alle sagen ihm, warum es nicht geht. Und der Mann stirbt letztendlich daran. Also dieser Kampf Künstler gegen das System, das scheint mir ein großes Thema dieser Filme zu sein.
Ja, du hast ja schon die Frauengeschichten erzählt und was ich ganz interessant finde, ist, dass es hier Filme von Regisseurinnen gibt, die in weibliche Sinneswahrnehmungen reingehen. Da hatten wir ja schon Mascha Schilinski, da hatten wir ja gestern Abend aber auch das Regiedebüt von Kristen Stewart, die Chronologie des Wassers, wo es ja auch um eine Heldin geht, die alles über ihren Körper erlebt, die ihre Identität über ihren Körper erfährt. Sie ist Leistungsschwimmerin, sie nimmt Drogen, sie ist bisexuell, das finde ich wirklich auch ganz interessant. Oder der japanische Film Heute Morgen Renoir, wo ein junges Mädchen, der Vater liegt im Sterben, wo sie so in der Welt, wie sie die wahrnimmt, so eine Zuflucht findet. Also ich glaube, das ist auch so ein roter Faden, den wir festmachen können.
Also die Sinneswahrnehmungen, die werden auch bei dem Publikum ziemlich gefordert, bei einem amerikanischen Wettbewerbsfilm, den wir gesehen haben. Eddington von Ari Aster, der hatte gestern Premiere, starbesetzter Film, in einem komplett ausgebuchten Kino gestern Abend.
I don't know what to say. I don't know what you think. Thank you for being here. I feel very privileged to be here. This is a dream come true. Thank you so much for having me.
Das ist der US-amerikanische Regisseur Ari Aster, der bei der Premiere nach Worten sucht. Ja, sich sehr freut, dass er da ist. Der Film, der war selber sehr heiß erwartet worden. Er katapultiert uns direkt in die Zeit der Corona-Pandemie nach New Mexico in eine Kleinstadt, in der Joaquin Phoenix einen Sheriff spielt. Ihr beiden, wie hat euch diese Reise in die jüngste Vergangenheit überzeugt?
Ich war hinterher schachmatt. Ich habe gedacht, ich muss endlich aus diesem US-amerikanischen Albtraum immer wieder wach werden. Und ich finde ja, der Film, es gibt so die Vergleiche wegen der Wüstenlandschaft, dass das ein Western ist. Aber ich finde, eigentlich geht er so in die Tradition der Dorfgroteske zurück mit allen Klischees und Stereotypen. Und man könnte doch die Figur von Joaquin Phoenix auch ein bisschen so als den Dorftrottel bezeichnen. Der ist aber der Sheriff. Und wir erleben, wie er zum, er ist erst so, ja, ein Durchschnittsbürger, dann wird er zum Wutbürger und irgendwann explodiert alles in ihm und er läuft Amok. Und gleichzeitig geht es um ganz viel US-amerikanische Politik, die so eingeblendet wird. Also es geht um Sekten, es geht um Rechtspopulismus, es geht um Abtreibungsgegner. Es kommt dann teilweise über die Handys alles rein. Und ich wusste gar nicht, wo ich das alles hinpacken sollte. Aber irgendwann dachte ich, ja, das stimmt. Wir sind unmächtig, wenn wir nach Amerika schauen. Und genau von der Unmacht erzählt der Film.
Twin Peaks war auch noch so ein Vergleich, den man haben kann. Es gibt ja auch noch einen Wahlkampf, der da inszeniert wird in dem Dorf. Ich fand das lange Zeit extrem lustig, aber gerade auch diese Corona-Gegner, die Schwurbler, aber auch letztendlich die, die sich andersrum politisiert haben, aufs Korn genommen werden. Am Ende war mir das alles zu viel. Ich glaube, Ari Aster ist auch ein Regisseur, der Film ist auch unglaublich lang. Der findet da nicht raus. Also ob der Ausweg der richtige ist. Also ich war zwiegespalten. Ich hatte viel Spaß, in Eddington zu sein, aber irgendwann hatte ich auch genug.
Trotzdem ist es eine Freude, Joaquin Phoenix zuzusehen, oder? Man hat ihn am Anfang nicht erkannt in seiner Körperhaltung als komischer Sheriff, der durch dieses Dorf da marschiert.
Ja, er hält den Film ja auch zusammen. Dieses ganze Fragmentarische, was ich so versucht habe zu beschreiben, das bündelt sich dann ja in seiner Figur und dieses physische Erzählen können. Also der erstarrt dann ja immer mehr. Also am Anfang sind seine Schritte ja noch so ein bisschen so weicher und das ist doch dann nur noch wirklich so eine ganz schlimme, böse Erstarrung.
Eröffnet wurde das Festival mit einem französischen Debütfilm. Im Wettbewerb gibt es insgesamt aber nur 3 französische Produktionen, so wenige wie seit 20 Jahren nicht mehr. Bisher gesehen haben wir einen Coming-out-Film, einen Polizeithriller. Wie präsentiert sich das Kinoland Frankreich in diesem Jahr in euren Augen?
Ein bisschen durchschnittlich, um das mal so zusammenzufassen. Also dieser Polizeithriller Dossier 137 von Dominik Moll, der ja gut Deutsch kann. Ich weiß, auch ein Regisseur, der in Deutschland lange gelebt hat. Aber das ist letztendlich ein Film über Polizeigewalt zu Zeiten der Gelbwesten-Proteste, wo eine Ermittlerin gegen eben Polizisten ermitteln muss. Ne? Und dieser Zwiespalt gegen eigene Kollegen ermitteln, versuchen, die Wahrheit aufzulegen. Das macht dieser Film, der an den Prozeduren, an dem E-Mail-Schreiben, am Einladen, am Vorladen interessiert, eigentlich sehr gut. Aber irgendwie dann auch so ein bisschen fernsehtauglich. Und bei dem zweiten Film, Anke, ich weiß nicht, war das ähnlich letztendlich, oder?
Die kleine Schwester?
Ja.
Ja, das fand ich, das ist ja eine Literaturverfilmung. Es geht um eine junge Französin algerischer Herkunft, die eben lesbisch ist. Und ich finde, der Film weiß eigentlich gar nicht, was er nun erzählen will. Will er ein Coming-out erzählen? Will er erzählen, wie sie damit umgeht? Sie ist ja auch gläubige Muslima, wie es ihre Eltern auffangen. Also da geht ja das schneidet er alles nur an und stattdessen sehe ich dann aber immer wieder viele, viele Partyszenen. Und wir haben ja gestern Abend schon drüber gesprochen. Du hast dann ja den guten Einwand gehabt, Susanne. Ja, in den Partyszenen und im Sex kann sie sich verlieren. Ja, aber irgendwann ist das dann auch für mich auserzählt gewesen.
Was ist denn euer allgemeiner Eindruck bislang? Also das können wir wahrscheinlich nächste Woche noch mal ein bisschen mehr vertiefen. Gerade im Vergleich zum, also euer Eindruck vom Wettbewerb, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, in dem es sehr viele Filme von männlichen Regisseuren über 80 Jahren gab. Also David Cronenberg, Paul Schrader, Francis Ford Coppola. Es ist ein jüngerer, frischerer Wettbewerb, oder?
Auf jeden Fall, oder? Muss man so sagen. Obwohl es kommen noch einige Klassiker des Cannes-Wettbewerbs wie die Dardenne Brüder, die bringen zusammen, glaube ich, schon über 100 Jahre auf die Waage. Aber das fand ich schon ganz gut. Ich bin auch sehr angetan von dem Film Syrah von einem französischen Spanier, so richtig kann man ihn nicht deuten, Olivier Lax, der versucht, so ein existenzialistisches Roadmovie zu inszenieren. Also sind schon Filme, die auch unterschiedlich sind. Man kann sie so schwer vergleichen. Die sind alle komplett anders. Mascha Schelinski, auch eine komplett eigene Stimme im Wettbewerb. Es ist auch eine Suche nach einem Kino. Das betont lustigerweise der Festivaldirektor Thierry Frémaux bei seinen Einleitungen immer so an dieses andere, neue jüngere Publikum, das er auch irgendwie händeringend sucht. Ich glaube, das sind Sehangebote erstmal, diese Filme.
Ja, kann man so gut zusammenfassen. Man kann auch einfach sagen, nach Cannes kommt man, um zu sehen, wo das Kino gerade steht. Und ich finde, das ist schon ganz bemerkenswert.
Das stimmt, ja.
Anke Lewicke, Patrick Wilinski mit ersten Eindrücken. Wir sprechen nächste Woche dann nochmal über den diesjährigen internationalen Wettbewerb hier in Cannes, die 78. Ausgabe. Wir haben gerade schon viel über die Filme im Wettbewerb der 78. Ausgabe von Cannes gesprochen. Es gibt aber auch eine parallele Sektion zum Festival Acide und da hat ein Film außergewöhnlich viel Aufmerksamkeit bekommen, nämlich der Dokumentarfilm Put Your Soul on Your Hand and Walk. Der Grund für die Aufmerksamkeit ist ein trauriger. Die Protagonistin des Films, die 25-jährige Fotografin Fatima Hassouna, ist vor einem Monat bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötet worden. Zu Beginn des Festivals hier in Cannes gab es einen offenen Brief, unterschrieben von fast 300 Filmschaffenden, unterschrieben unter anderem von Julie Delpy, Rolf Fiennes und Richard Gere, den sie Fatima Hassouna gewidmet haben. Der Dokumentarfilm besteht vor allem aus Videoanrufen, die Sepidi Farsi mit der Fotografin seit April letzten Jahres geführt hat, bis zu ihrem Tod. Ich konnte mit der Regisseurin sprechen, mit Sepidi Farsi. Sie ist Iranerin, die in Frankreich lebt und eine der vielen Sprachen, die sie nebenbei auch noch gelernt hat, ist Deutsch und sie hat anfangs davon erzählt, wie es für sie war, den Film hier in Cannes zu präsentieren, ohne ihre Protagonistin.
Also ich kann nicht verstehen bis jetzt, was es ist. Für mich, sie ist immer da. Ich kann das nicht glauben, auch wenn ich weiß, dass sie war getötet. Durch die Bilder, sie ist immer noch da und ich werde versuchen, ihre Stimme zu sein oder zeigen, ihre Bilder auch wir machen auch eine Foto-Ausstellung in Cannes und es wird auch weitergehen. Ja.
Ja, kurz vor ihrem Tod, vor genau eben einem Monat, hat Fatma noch in den sozialen Medien geschrieben: Falls ich sterbe, möchte ich einen lauten Tod. Ich möchte nicht nur in den Schlagzeilen sein oder eine Zahl in einer Gruppe. Ist Cannes hier laut genug?
Laut genug ist es nicht, nein. Da passieren viele Sachen. Viele haben darüber gesprochen. Da waren fast 400 Persönlichkeiten von Kinowelt, die eine Tribüne unterschrieben hatten.
Diesen offenen Brief, ne?
Ja, genau, diesen offenen Brief, genau.
Der in der Liberation unter anderem veröffentlicht wurde.
Genau, das meine ich, ja. Und das war ein starkes Zeichen von einer Unterstützung, aber nicht nur Unterstützung, einer, wie sagt man das auf Deutsch, wenn man satt ist, also ein Ralbol, wenn man nicht mehr will.
Wenn man genug hat.
Ja,
also
genau.
Umgangssprachlich würde man sagen, wenn man die Schnauze voll hat.
Ja, genau. Sowas. Wir sind alle da mit diesen Bildern, mit dieser Gewalt. Und ich glaube, viele Leute fühlen das Gleiche und möchten das ändern. Und Kino ist etwas, das hat eine Macht, Dinge zu ändern. Und deswegen machen wir Filme. Also wir haben gerade vor einigen Tagen einen Brief, einen Report bekommen von Forensic Architecture über Fatems Tod und das war ein gezielter. Also das ist die, wie sagt man, Conclusion?
Das Ergebnis.
Ergebnis, genau. Und sie machen eine Forschung durch Bilder und Fakt.
Also man hätte erst gedacht, es ist ja auch ein Schicksal, dass es ausgerechnet einen Tag nachdem Ihr Film in Cannes eingeladen wurde, sie getötet wurde. Meinen Sie, ich meine, es ist schwer zu sagen, aber da besteht kein Zusammenhang, oder?
Das weiß ich auch nicht. Wir werden das nie wissen. Aber jedenfalls, da sie Journalistin und Fotografin war, deswegen und hat den Krieg dokumentiert und sie macht das deutlich und sehr systematisch und ich glaube, das hat auch stört.
Ich meine, es ist ja jetzt auch eine ganz böse Ironie des Schicksals, dass ihr Film nochmal extra viel Aufmerksamkeit bekommt in Cannes durch den Tod. Die Frage wäre, hätte er so viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie hier gewesen wäre, weiß man nicht.
Diese Frage stelle ich mir auch und es ist sehr peinlich, das zu denken. Also der Film ist der gleiche Film. Ich habe nur ein klein bisschen von unserer allerletzten Videocall reingetan, sodass die Leute die letzten Bilder von Vater mitkriegen können. Aber der Film ist das gleiche Sache, gleiche Film. Aber ja, diese Aufmerksamkeit ist auch irre und es ist immer gut, weil man spricht über Vater. Ich nenne sie Vater, also wie die Familie, die engen Freunde. Aber ja, das würde wahrscheinlich anders sein, hätte sie da gewesen sein, ja.
Sie haben schon die Fotos erwähnt, die sie gemacht hat. Worin besteht für Sie die Kraft Ihrer Fotos?
Also ein sehr einfacher Blick, sehr nicht hart, sondern ohne Kompromiss. Und sie hatte diese Mischung zwischen sehr weite Winkeln und dann auch Detailen. Und sehr systematisch auch. Sie hat Serien mit Kindern gemacht, Serien mit Gebäude, zerstörende Gebäude, Serien mit Fassaden, mit Frauen. So. Sie hat sehr, sehr systematisch diese Exodus fotografiert. Ich glaube, sie ist eine von den einzelnen Fotografinnen, die hat es in Gaza in diesem Moment so systematisch dokumentiert. Und das ist sehr wichtig. Und die bleiben, die werden da bleiben.
Ihr Film besteht ja sehr viel, also auch aus den Fotos, aber vor allem auch aus ihren Videocalls, die sie mit ihr gemacht haben. Wir sehen, wie schwierig es häufig ist, Kontakt zu ihr aufzubauen, weil die Internetverbindung schlecht ist. Wir sehen ständig wechselnde Räume, weil sie auf der Flucht ist. Sie selber haben sie ja nie persönlich getroffen. Wie schwer war es, über dieses Medium überhaupt eine persönliche Verbindung zu ihr aufzubauen?
Es könnte sehr schwer sein, aber etwas Zauberhaftes passiert zwischen uns ganz am Anfang. Ich weiß nicht warum, durch welche, also sie war so alt wie meine Tochter. Aber wir waren wie Freundinnen oder Schwestern oder so. Und auch wahrscheinlich, weil wir Kollegen waren. Wir haben beide mit Bildern gearbeitet. Und ich habe auch Fotografie gemacht ganz am Anfang. Sie wollten Filme machen auch nachher. Deswegen wahrscheinlich, ja.
Und was ja so unglaublich ist, dass man irgendwie so ihren Optimismus immer spürt, ganz lange. Sie haben das ja auch manchmal thematisiert, also dass auch Sie selber manchmal überrascht waren, wie viel Lebensfreude sie ausgestrahlt hat, oder?
Ja, absolut. Ja, ja. Diese Lachen, Lächeln, ihre Augen, also ja, genau, Lebensfreude. Und ich habe gerade auch gefragt, mehrere Mals habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt ab und zu, weil ich hatte alle diese Möglichkeiten, Reise zu machen, am See zu gehen, Urlaub zu machen und arbeiten und so weiter. Und sie konnte nichts davon machen. Und trotzdem war sie immer neugierig, offen, nie bitter. Und das war auch ihre Macht.
Und Sie haben aber auch selber dann zum Ende dieser 200 Tage, die Sie gedreht haben oder das aufgenommen haben, festgestellt, dass es schon eine Veränderung gab in Ihrem Kopf, in Ihrem Mindset, oder?
Ja, schon. Ich glaube, auch wenn man so stark ist, wie sie war, Krieg, diese ständige Geräusch von diesen Drones und Bombenangriffen und diese Drones, die haben ständig über Gaza
sind über Gaza geflogen.
Geflogen, mhm. Genau. Und das konnte man hören. Und ich habe immer gedacht, wie machen sie das? Also ständig, Tag und Nacht, mit diesem Geräusch zu wohnen und die Bomben und nicht genug zu essen und nicht gutes Wasser. Also alles war kaputt, ist kaputt da und noch mehr heute. Und allmählich, ich glaube, sie war getroffen, physisch und auch psychologisch. Sie war ein starkes Mädchen, aber natürlich fühlt man das, ja.
Der Film, hatte ich ja schon gesagt, besteht vor allem aus diesen Videocalls. Wie und wann haben Sie sich für die Form entschieden, wie Sie die Geschichte erzählen? Weil man könnte ja auch erstmal denken, Videocalls geben nicht genug her für einen ganzen Film.
Mhm. Ich hatte schon Filme mit Handys gemacht. Ich habe schon zweimal ein ganzes Dokumentar, Tehran Without Permission, der ist mit einem Handy gedreht, vor Ort im Teheran, nicht so online natürlich. Aber jetzt online zu filmen, das war eine neue Erfahrung. Warum diese Form und ob ich das genau und vom Anfang wusste? Ich musste also sehr schnell Entscheidungen treffen. Und von diesem ersten Video habe ich gedacht, ach, sie ist es. Nachher habe ich Zweifel gehabt und im Lauf des Schnitts habe ich dann mich vielmals gefragt, ob das genug war. Natürlich, da sind auch die Fotos von Fatim, aber auch News, ein bisschen News. Und das war mir wichtig, weil ich wollte den Film datieren. Also, aber hauptsächlich ist unsere Gespräche. Aber nach einiger Zeit habe ich verstanden, dass das war es. Mhm. Das war die richtige Form.
Die iranische Regisseurin Sepideh Farsi, die in Frankreich lebt, über ihren Dokumentarfilm Put Your Soul on Your Hand and Walk. Es ist vielleicht ein bisschen ein Zufall, dass es nun genau ein Jahr her ist, seit hier in Cannes eine sehr düstere Satire-Premiere hatte über einen G7-Gipfel, der komplett aus dem Ruder läuft. Jetzt ist diese Satire bei uns in Deutschland im Kino zu sehen unter dem Titel Tanz der Titanen. Das Setting ist folgendes. Die Staats- und Regierungschefs der bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt kommen aus Anlass einer globalen Krise auf der deutschen Burg Dankerode zusammen und wollen eine Abschlusserklärung verfassen. Gastgeberin ist die Bundeskanzlerin Hilda Ortmann, gespielt von Cate Blanchett. Das Treffen nimmt immer groteskere Züge an, als sich die Regierungschefs nachts im Wald verirren.
Where's everybody?
I don't know.
What happened?
I believe we are in a crisis.
We already knew that. Why are you covered in mud?
Ja, und dann werden sie auch noch von Zombies verfolgt. Ich konnte mich mit den drei Regisseuren von Tanz der Titanen unterhalten, mit Guy Madden und den beiden Brüdern Evan und Galen Johnson. Lassen Sie mich mit einer ernsten Frage beginnen. Am Anfang des Films steht, dass die G7-Staaten ihren Film unterstützt haben. Wie genau haben Sie das getan?
Mit einem großen Stempel, in dem es die G7 überhaupt gibt. Wir sind ihnen zu großem Dank verpflichtet, denn ohne sie wären wir nicht auf die Idee gekommen, den Film zu machen. Und sie haben uns einen großen Scheck ausgestellt. Nein, das haben sie nicht. Uns hat inspiriert
ich weiß nicht mehr genau, war es das Original von Scarface? Der Film von Howard Hawks, der mit einer Botschaft beginnt, mit einem Dank ans FBI. Aber auf jeden Fall kam es in den 20er und 30er Jahren in Kriminalfilmen immer wieder vor, dass Regierungsbeamten oder Strafverfolgungsbehörden im Vorspann gedankt wurde.
Es gibt viele Filme, in denen Politiker im Zentrum stehen, vor allem US-amerikanische Staatschefs. Aber das hier ist ein besonderes Setting. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass sich die Regierungschefs der G7 in einem abgelegenen Wald treffen?
Wir hatten die Idee schon bei einigen früheren Drehbüchern, aber die Drehbücher waren nicht gut und wir haben sie immer wieder verworfen. Die G7-Idee erschien uns allerdings lohnenswert. Ist nicht irgendwie auch ein groß angelegter Hollywood-Film angekündigt?
Wasn't there somehow a big budget Hollywood movie announced, a G20?
It's a G20 movie coming out, I think. It's like an action movie.
Ich glaube, es kommt demnächst auch ein G20-Film heraus. Es ist eine Art Actionfilm, glaube ich. Wir treten gegen ihn an. Ich glaube, etwas an der G7 hat uns gereizt, denn wenn man nur 7 Staats- und Regierungschefs hat, denkt jeder Einzelne, dass er oder sie die Hauptperson ist. Alle sind Anführer ihres Landes, also gibt es ein gewisses Maß an kämpferischem Narzissmus in jeder einzelnen Figur. Und das schien uns eine lustige Ausgangslage zu sein.
Ja, 7 Narzissten, die sich gegenseitig bekämpfen. Das ist eine interessante Konstellation.
Die Gruppe der G7 gibt es wirklich mit ihren realen Regierungschefs. Für ihren Film haben sie fiktive Regierungschefs entwickelt. Wie nah sollten die Figuren an realen PolitikerInnen dran sein? Oder wie viel Klischee eines Landes sollten sie in sich tragen?
Ich bin mir nicht sicher, wie sehr wir beim Schreiben der Figuren über die Eigenschaften der einzelnen Länder nachgedacht haben. Aber die Eigenschaften tauchen auf. Wenn man einen Franzosen schreibt, will man, dass er ein bisschen philosophisch ist, ein bisschen blasiert. Das ist ein Klischee. Und dann versucht man, Wege zu finden, das Klischee zu unterwandern. Das macht gute Figuren aus.
Als Deutsche bin ich natürlich an der deutschen Bundeskanzlerin interessiert, die von Kate Blanchett gespielt wird. Sie spricht mit leicht deutschem Akzent, aber wirklich ganz dezent. Sie trägt einen rosafarbenen Blazer, der ein wenig so aussieht, wie ihn Angela Merkel tragen würde.
Die Figur liegt auf dem Spektrum von Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Näher bei Ursula von der Leyen.
Okay, wie haben Sie die Figur entwickelt und mit Kate Blanchett gearbeitet? Wie sehr haben Sie sich an realen Politikerinnen orientiert?
Wir haben Videos von Politikern und Politikerinnen an die Schauspieler geschickt. Videos, die wir interessant fanden, in denen diese ganzen aufgesetzten Gesten zu sehen sind. Für das Drehbuch haben wir keine speziellen Personen recherchiert, obwohl ich den Wikipedia-Eintrag von Ursula von der Leyen empfehle. Er ist faszinierend und auch etwas peinlich. Einiges davon ist also eingeflossen. Also, wir haben recherchiert und dann versucht, alles wieder zu vergessen. Aber wir wollten die Dinge im Hinterkopf behalten, aber nicht alles auf bestimmte Personen beziehen. Und so war es auch bei Kate und ihrer Figur.
With Kate and her character.
And Kate worked on her accent with her roommate in Hungary, our costume.
Kate hat mit ihrer Mitbewohnerin in Ungarn an ihrem Akzent gearbeitet, mit unserer Kostümbildnerin Bina Daigela, die Deutsche ist, aber schon lange in Spanien lebt. Als Kate am ersten Drehtag am Set ankam, waren ihre und Dina Daigelas Stimmen nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Sie hätte Bina wahrscheinlich im Abspann danken sollen.
Wir haben lange darüber gesprochen, wie stark oder wie subtil der Akzent sein sollte. Und wir sind sehr zufrieden damit, wie er geworden ist. Er ist immer noch ein bisschen komisch.
Am Anfang waren wir wirklich besorgt. Und dann dachte ich nur, wir werden sehen, was aus ihrem Mund kommt.
Wir haben gemerkt, dass es einfach nicht mehr so lustig ist, wenn man den Akzent zu sehr abschwächt.
Kate ist so präzise. Wir konnten sagen, verstärke den Akzent um 2%. Und sie tat es.
Der Film ist eine Komödie. Es kommt auch ein bisschen Horror à la George Romero darin vor. Aber bei allem Humor ist Ihnen das Thema ziemlich ernst, oder?
Was ist das Thema?
Der Zustand der Welt? Ist das das Thema?
Die Politiker und ihre Bereitschaft, etwas gegen den Zustand der Welt zu unternehmen?
Wir sind nicht wirklich übermäßig optimistisch. Mir kommt es so vor, als müsste erst eine Megakatastrophe passieren, damit jemand wirklich wach wird und etwas tut.
Enough to do something, I don't know.
One of the themes is also like creative collaboration, and that's where we find you know, a personal way.
Ein Thema ist auch die kreative Zusammenarbeit. Das ist der Punkt, an dem wir unseren persönlichen Zugang finden, denn die Regierungschefs schreiben ein Statement und wir schreiben ein Drehbuch. Und so entspricht ihre Reise fast genau unserer Reise, den Film zu machen, ein Drehbuch zu schreiben, gegen eine Deadline anzuschreiben und das fertige Produkt dann der Welt zu präsentieren.
Here's the thing, and you've got to present it to the world. It's very
well, not only that, but to do that in a, like we were doing that in the same context almost.
Und wir tun es in einem ähnlichen Kontext wie diese Regierungschefs. Wir sind drei Künstler, die versuchen, die Welt zu verstehen und etwas Relevantes über sie zu erzählen. In gewisser Weise versuchen das die Regierungschefs auch, indem sie ihre Erklärung schreiben. Sie stecken in einer Krise, weil sie nicht wissen, was sie schreiben sollen. Das kennen wir auch. Und wir starren, wie die Politiker, auf die größere globale Krise und verstehen sie nicht. Sie ist zu komplex für uns. Und wir wissen nicht, wie wir sie lösen können. Und so gibt es definitiv ein gewisses Maß an, ich will nicht sagen Empathie, aber doch Identifikation mit den Regierungschefs.
Vielleicht liegt der Unterschied darin, dass Sie drei nicht ganz so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen wie die Staatschefs. Aber im Film geht es ja auch darum, wie die PolitikerInnen sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhalten in der Einsamkeit des Waldes. Und sie wirken dabei manchmal wie Schüler beim Ausflug.
Ja, wir sollten mit ihnen härter umgehen als mit uns. Sie haben sich ihren Weg zu immenser Macht gekrallt, alle möglichen Leute dabei bestochen und machen nicht genug daraus. Ein gewisses Maß davon steckt wahrscheinlich auch in uns.
Aber wir schaden nicht so vielen Menschen.
Das waren die drei Regisseure des Films Tanz der Titanen, Guy Madden sowie Evan und Galen Johnson. Der Film läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Das war Vollbild aus dem Studio der KollegInnen von Radio France von den 78. internationalen Filmfestspielen. In einer Woche senden wir wieder von hier, dann kurz vor der Ziellinie der großen Preisverleihung.